Ja, wir haben nun alle gerade erfolgreich Weihnachten hinter uns gebracht. Wir alle wissen, die Weihnachtszeit ist ja auch immer die Zeit der vielen Geschenke. Und dabei ist immer für uns wichtig, und das haben wir auch hier an Weihnachten, an unserem Gottesdienst gemacht, uns daran zu erinnern, um was es wirklich an Weihnachten geht, dass es nicht die Geschenke sind, die wir auch unweigerlich und auch gerne bekommen und geben, sondern dass wirklich das größte Geschenk wir schon in Jesus Christus bekommen haben, den uns Gott gegeben hat. Das ist das Thema von Weihnachten. Das Thema, um das wir uns heute Gedanken machen werden, ist ein Thema, was auch ein Geschenk ist, was uns auch Gott geschenkt hat. Und es ist Teil der Reihe, die wir immer wieder mal machen, zur Philosophie der Eckstein-Gemeinde. Also die Dinge, die wir hier tun, wieso tun wir sie? Und heute geht es nämlich um das Geschenk des Abendmahls. Das Abendmahl ist ein Gnadengeschenk, das Gott der Gemeinde gegeben hat. Wir müssen zu Beginn aber sagen, dass bevor wir uns da wirklich Gedanken drüber machen können, müsste man sich sehr viele andere zentrale Aussagen der Bibel zu Gemüte führen. Das Abendmahl setzt ganz viele Dinge voraus, die wir eigentlich in unserem normalen christlichen Verständnis innehaben sollten. So geht es um das Gotteswesen, der Zustand des Menschen, seine Erlösung, die er an uns wirkt, das Kreuz Christi, aber auch die Lehre der Gemeinde. Aber ihr seht, das sind solche riesige Themen, dafür werden wir heute nicht die Zeit haben, um das annähernd anzureißen. Deswegen werden wir uns einfach mal die Bibelstellen anschauen, zu denen Gott etwas gesagt hat, was das Abendmahl alles ist, um daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen, wie wir auch das Abendmahl hier in der Eckstein-Gemeinde sehen und wie wir es halten wollen. Und vor allem auch, wer es halten wird. Und das sind diese drei Teile, um die es heute gehen wird. Zuerst fragen wir uns, was ist das Abendmahl? Und da werden wir fünf Eigenschaften des Abendmahls sehen. Also die erste Frage ist, was ist das Abendmahl? Und dazu sehen wir fünf Eigenschaften, die direkt aus der Schrift kommen. Wir werden uns die Stellen anschauen dazu. Zweitens werden wir uns die Frage stellen, wer darf an dem Abendmahl überhaupt teilnehmen oder für wen ist das Abendmahl? Und drittens werden wir uns dann anschauen, resultierend aus den beiden ersten Punkten, wie wir hier das bei der Eckstein-Gemeinde denn so machen. Und dann werdet ihr später noch die praktische Übung dazu bekommen und wir werden das Abendmahl dann zusammen noch halten. Aber zuerst, was ist das Abendmahl? Das ist ein wichtiges Verständnis für uns. Ja, ich glaube, viele von uns machen das und nehmen teil am Abendmahl. Und ich weiß nicht, wer sich da schon mal richtig, wirklich tiefer Gedanken darüber gemacht hat. Das Abendmahl ist aufgezeichnet in den meisten Evangelien. Wir finden in Matthäus, Markus und Lukas die ausführlichste Beschreibung davon, wie das erste Abendmahl stattgefunden hat. Dazu kommt noch Johannes, der in Kapitel 13 von seinem Evangelium auch von dem Abendmahl spricht, aber er setzt einen Fokus auf eine klein wenig andere Sache, auf die wir später eingehen werden. Also wenn wir uns die Frage stellen, was ist das Abendmahl überhaupt, werden wir uns unweigerlich in mindestens diesen drei Evangelien aufhalten, Markus, Matthäus und Lukas. Aber darüber hinaus gibt es noch andere Stellen. Wir werden uns auch in Apostelgeschichte aufhalten. Wir werden darüber auch etwas über das Abendmahl kennenlernen und auch im ersten Korintherbrief. Also haltet eure Bibeln bereit. Wir werden ein bisschen hin und her springen zwischen den Evangelien, Apostelgeschichte und 1. Korinther. Wenn wir uns diese relevanten Stellen anschauen, die ich gerade genannt hatte, die wir in den Büchern dort finden, bekommen wir eine recht klare Beschreibung davon, wie das Abendmahl sein sollte, beziehungsweise was das Abendmahl sein sollte und welchen Stellenwert es in unserem Leben haben sollte. Also um die Frage von dem Was zu beantworten, werden wir uns diese fünf Eigenschaften des Abendmahls ansehen. Und die erste verdeutlicht Lukas in Lukas 22. Da könnt ihr eure Bibeln aufschlagen. Lukas 22, Vers 14 bis 18. Die erste Eigenschaft von dem Abendmahl des Herrn, das uns der Herr als Gnadengabe geschenkt hat, ist, dass es ein Gehorsamsschritt ist. Es ist ein Gehorsamsschritt. Zuerst lesen wir in Lukas 22, Vers 14. Und als die Stunde kam, setzte er sich, das ist Jesus, zu Tisch und die 12 Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm den Kelch, dankte und sprach: Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Wie wir gerade gelesen haben, gibt Jesus hier seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, einen Befehl. Und er sagt: Nehmt diesen und teilt ihn. Und was haben sie getan? Sie haben es genommen und sie haben es geteilt. Sie waren gehorsam. Nun, vielleicht kommt nun der Einwand und sagen: Gut, das war vielleicht ein Befehl für seine Jünger. Was hat das denn mit uns zu tun? Es ist nun interessant, hier die Fortsetzung von Lukas' Geschichte zu lesen. Wir wissen ja, dass die Apostelgeschichte die Fortsetzung ist von seinem Evangelium. Und da findet es Lukas wichtig, uns deutlich zu machen, dass die ersten Gläubigen außerhalb von den Aposteln, also außerhalb von den Leuten, die hier beim ersten Abendmahl dabei waren, die ersten Gläubigen ebenso das Abendmahl als verpflichtend angesehen hatten. Schlag kurz Apostelgeschichte 2, Vers 41 auf. Bis 42. Dort lesen wir hier über die erste große Gruppe der neuen Gläubigen, die nicht die Apostel waren. Und dort steht, Lukas schreibt hier für uns: Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Was für eine Errettung auf einmal. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Also die früheste Gemeinde der Gläubigen, die wir hier finden in Apostelgeschichte 2, hatte folgende Merkmale, und hört gut zu. Sie hatten zuerst eine Taufe, wir haben es hier gerade gelesen, sie ließen sich taufen. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Sie hatten Gemeinschaft mit den Gläubigen. Sie nahmen am Brotbrechen teil. Das ist auch das Abendmahl. Es ist etwas mehr als das Abendmahl, denn sie hatten ein Essen, ein gemeinsames Essen. Und am Ende des gemeinsamen Essens hatten sie immer das Abendmahl dazu noch. Und sie hatten ein gemeinsames Gebet. Wir wollen nun nicht das, was die frühe Gemeinde gemacht hat, als den absoluten Goldstandard für alle Zeiten nehmen. Das ist er nämlich nicht. Aber es ist doch interessant, dass die frühesten Gläubigen, die ersten Gläubigen, das Abendmahl hielten. Also offensichtlich war es den Aposteln auch so wichtig gewesen, um es den frühen Gläubigen auch weiterzugeben als eine wichtige Verordnung. Und wir würden auch nicht sagen, dass Taufe oder die Lehre der Apostel oder die Gemeinschaft der Gläubigen oder das Gebet irgendwie unwichtig sei. Und deswegen sehen wir, wie wichtig das Abendmahl im Leben der Gemeinde ist, dass es schon von ganz Anfang an immer grundlegend dabei war. Das Abendmahl ist somit keine Eintagsfliege. Es ist gelebte Normalität für alle Gläubigen. Ein Gehorsamsschritt, den die Gläubigen gerne tun wollen. Nun fragst du dich vielleicht, aber wieso wollen wir das denn gerne tun? Wieso möchte ich denn gerne das Abendmahl halten? Das bringt uns zur zweiten Eigenschaft. Die zweite Eigenschaft des Abendmahls ist, dass es ein Gedächtnisfest ist. Es ist ein Gedächtnisfest. Es ist nicht nur ein Gehorsamsschritt, sondern auch ein Gedächtnisfest. Und das ist vielleicht eine Eigenschaft, die ihr schon auf irgendeine Art und Weise schon mal gehört habt. Dazu schlagt Matthäus 26 kurz auf und danach werden wir uns im ersten Korintherbrief aufhalten in Kapitel 11. Matthäus 26, Vers 26 bis 28. Als sie nun aßen, nahm Jesus das Brot und sprach den Segen. Brach es, gab es den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen denselben und sprach: Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut, das des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Nun zuerst müssen wir hier verstehen, dass das, was hier geschehen ist, die Elemente, die hier gegeben wurden, das sind nur Symbole. Ich hoffe, wir verstehen das. Sie zeigen auf Dinge außerhalb von sich selbst. Ja? Sie stehen für etwas. Sie sind ein Symbol. Der Brot und der Wein erinnern uns durch ihr Wesen an die Realität von Golgatha. Dort wurde Jesu Leib gebrochen, so wie das Brot dann gebrochen wird beim Abendmahl. Dort hat Jesus sein Blut gegeben für uns. Und das ist der Wein im Abendmahl. In Matthäus 26 war es für die Jünger, was wir hier gerade gelesen haben, noch zukünftig. Es hat noch nicht stattgefunden. Für uns aber, die wir heute drauf schauen, ist es natürlich in der Vergangenheit. Der Punkt hier ist aber der folgende. Beim nächsten Mal, als die Jünger das Abendmahl hielten und feierten, was für eine Erinnerung hatten sie denn, als sie das Brot nahmen und den Wein tranken? Eine sehr reelle Erinnerung an den Tod Jesu, oder? Sie hatten das zum Großteil mehr oder weniger direkt am Leib miterlebt. Sie hatten die Rufe gehört, sie hatten das Blut gesehen, sie hatten seinen gebrochenen Körper gesehen. Es sollte eine Erinnerung bleiben für sie, für alle Ewigkeiten. Und es war eine sehr lebendige Erinnerung für sie, für alle Ewigkeiten. Und da sehen wir auch schon gleich den Stellenwert des Abendmahls für die Gemeinde. Es rückt das Kreuz Jesu Christi ins Zentrum von dem, was wir tun. Wir sollen fokussiert sein auf seinen Tod und sein Auferstehen. Wenn wir das Kreuz von Jesus im Sinn behalten und uns weiter darüber Gedanken machen und die Realität seines Todes in uns verinnerlichen, dann merken wir, dass das ein sehr wichtiges Gedächtnismahl ist. 1. Korinther 11, Vers 23 bis 26, da drückt Paulus es folgendermaßen aus und erinnert sich an die Worte von Jesus auf eine leicht andere Art und Weise, als wir jetzt bei Matthäus gerade gesehen haben. 1. Korinther 11, 23 bis 26 schreibt Paulus: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, nämlich, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm und dankte, es brach und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, in dem er sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Nun, es ist auch kein Zufall, dass dieses Abendmahl, diese Einsetzung von diesem neuen Element, von dieser neuen Gabe, von dieser neuen Gnadengabe, die Gott gegeben hat, an einem speziellen Tag stattgefunden hat. Habt ihr gelesen, an welchem Tag es war? Habt ihr gehört? Es war das Passa. Es war das Passafest. Die Parallelen zum Passafest sind nicht zu übersehen und die müssen wir uns unbedingt anschauen, weil sie sagen auch etwas Wichtiges über dieses Gedächtnismahl hinaus, an was wir uns erinnern sollen. Was sollte denn Israel am Passa erinnern? Das Passa war übrigens auch ein Erinnerungsfest. An was sollten sich die Juden erinnern? Sie sollten sich an die Errettung aus der Sklaverei in Ägypten erinnern. Ja, Gott rettete sein Volk mächtig. Er rettete sein Volk mächtig aus Ägypten heraus. Er setzte es frei. Er machte es durch einen Bund zu seinem Volk und er gab seinem Volk den Auftrag, diese Gnade nie zu vergessen und gebot ihnen das in einem Erinnerungsfest, was wir nun als Passafest haben oder was wir als Passafest kennen. Für uns ist es aber genauso. Vielleicht könnt ihr die Parallelen schon erahnen. Gott errettet uns mächtig aus der Sklaverei der Sünde. Er setzt uns frei und macht uns Teil von einem neuen Bund. Und Jesus gibt nun uns, seinen Nachfolgern, ein Erinnerungsfest, wo wir uns an diese Gnade erinnern sollen, um es nie zu vergessen. Und das ist das Abendmahl. Nur schauen wir nun nicht mehr nach Ägypten und wir schauen uns auch nicht mehr das Blut auf den Pfosten der Türen an, sondern wir schauen nach Golgatha und wir sehen dort das Blut Jesu am Kreuz. In der Nacht hier bei diesem ersten Abendmahl, das wir gerade gelesen haben in den diversen Stellen, überführte Jesus dieses alte Gedächtnisfest, dieses alte Erinnerungsfest in ein neues Fest. Und somit hat das Passafest für uns Gläubige keine Relevanz mehr. Das Abendmahl soll uns an Gottes Gnade erinnern, an das unverdiente Wirken in unserem Leben, die wir einst verloren waren. Wir sollen uns daran erinnern, dass wir einst verlorene Sünder waren und heute nun vergebene Sünder sind. Das bringt uns dann zur dritten Eigenschaft des Abendmahls. Es ist nicht nur ein Gebot und es ist nicht nur ein Gedächtnismahl, sondern es ist auch eine Glaubensstärkung. Das ist ein kurzer Punkt, aber ein wichtiger Punkt. Denn wenn wir uns daran erinnern, was Gott in unserem Leben gemacht hat, was tut das mit uns? Es stärkt unsere Seelen, es erneuert, es stärkt unseren Geist, es gibt Hoffnung, es treibt uns zur Buße. Vielleicht habt ihr schon mal in Römer 2 gelesen, Gott zeigt hier uns deutlich auf, was denn wirklich Buße in uns bewirkt. Es sind nicht die Gesetze, die Gott uns gibt. Es ist nicht das, tu dies nicht und tu das nächste, sondern Paulus schreibt dort, es ist die Güte Gottes, die uns zur Buße treibt. Und im Abendmahl haben wir genau diese Erinnerung. Wir haben die Erinnerung an Gottes Güte gegenüber uns in unserem Leben. Und das soll uns zur Buße treiben. Es stärkt kurzum unseren Glauben, das Abendmahl. Vielleicht sollten wir dazu noch sagen, im Abendmahl findet keine mystische, übernatürliche Übertragung statt, nur alleine dadurch, dass wir teilnehmen. Das wäre Mystik. Aber Gott wirkt doch tatsächlich durch seinen Geist, durch die Erinnerung, die wir haben an das, was er in unserem Leben gemacht hat, an unserem Herzen, damit wir daran erinnert werden, wie unwürdig wir einst waren und wie unwürdig wir immer noch sind und wir trotzdem Teil von seiner Familie sind. Und das stärkt unseren Glauben. Das bringt uns dann zur vierten Eigenschaft des Abendmahls. Und das ist ein Aspekt, den wir vielleicht so noch nicht bedacht haben. Der vierte Aspekt ist, dass das Abendmahl auch ein Gemeinschaftsaspekt ist oder ein Gemeinschaftsgeschenk ist. Schlagt 1. Korinther 10 auf, 1. Korinther 10, Vers 16. Dort finden wir unsere Textstelle, die uns das deutlich macht. Paulus schreibt hier: Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Wenn wir uns diesen ganzen Abschnitt anschauen von Vers 14 bis Vers 20, da kommt das Wort Gemeinschaft 4-mal vor. Nun, was glaubt ihr, wenn ein Wort öfters mal vorkommt in einem Abschnitt, wird es wichtig sein oder nicht so wichtig sein? Das ist sehr wichtig. Ja? Dinge, die wiederholt werden, sind wichtig. In Vers 16 lesen wir also hier von diesen zwei Arten der Gemeinschaft, von denen Paulus hier spricht und an die wir uns beim Abendmahl erinnern sollen. Und das können wir auch heute praktizieren, wenn wir später das Abendmahl zusammen einnehmen. Zuerst haben wir durch Jesu Errettung in unserem Leben neue Gemeinschaft mit Gott bekommen. Es ist Gemeinschaft des Blutes des Christus. Durch sein Blut sind wir mit Gott vereinigt worden. Wir sind neu, wir haben eine neue Beziehung mit ihm bekommen. Aber wir haben nicht nur eine neue Beziehung mit Gott bekommen, sondern wir haben auch eine neue Beziehung miteinander bekommen. Wir sind auf einmal neue Menschen, eine neue Gemeinschaft. Die Gemeinschaft des Leibes Christi. Wir haben sozusagen Blutsgeschwister bekommen. Ein Kapitel später, schlag da mal weiter in Kapitel 11, verwendet Paulus das Abendmahl nun sehr interessanterweise als ein Argument in einem Problem, das die Korinther hatten. Nun, Paulus spricht hier das Abendmahl in 1. Korinther 11 nicht einfach nur als theologische Abhandlung an. Er sagt nicht einfach nur, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt und das ist das Abendmahl. Sondern er verwendet das Abendmahl bei einer ganz konkreten Problematik, die in der Korinther-Gemeinde stattgefunden hat. Wir lesen hier Kapitel 11, Vers 17 bis 18. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich, dass Spaltungen unter euch sind, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt. Was war das Problem? Das Problem war Spaltungen und Parteiungen. Wenn wir den ganzen Korintherbrief durchlesen, sehen wir das immer wieder und immer wieder. Angefangen von Kapitel 1 geht es darum, Spaltungen und Parteiungen. Es ist nun bezeichnend, dass Paulus gerade an diesem Punkt als Argument gegen Spaltung das Abendmahl anwendet. Das ist genau in diesem Kontext. Es macht aber Sinn, wenn wir uns daran zurückerinnern, was wir gerade hier in Kapitel 10, Vers 16 gelesen haben. Um was geht es nochmal beim Abendmahl? um Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Herrn, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Was ist das Gegenteil von Gemeinschaft? Spaltungen und Parteiungen. Das Abendmahl sollte die Gemeinde daran erinnern und dazu ermutigen, dass Gemeinschaft wichtig ist. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft untereinander. Bei der Taufe, die die zweite Verordnung ist, die Gott uns geschenkt hat als der Gemeinde, bei der Taufe sagen wir als Gemeinde zusammen, ja, du bist im Herrn und du gehörst zu uns. Es ist nicht nur ein Aspekt von meinem Zeugnis anderen gegenüber, sondern die Gemeinde ist ja auch dabei und bestätigt das ja auch. Beim Abendmahl ermutigen wir einander und sagen, ja, du gehörst immer noch zu uns und du bist immer noch im Herrn dabei. Das ist, was wir beim Abendmahl machen, wenn wir zusammen sind und es gemeinsam einnehmen. Deswegen feiern wir das Abendmahl nicht zu Hause, alleine irgendwo in einer stillen Kammer, sondern wir machen es hier zusammen, wenn alle zusammen sind, wenn alle Menschen der Gemeinde zusammen sind. Denn der Tod und die Auferstehung Jesu sind die Grundlage für unsere Gemeinschaft. Und das ist ja, an was wir uns erinnern am Abendmahl. Jesus ist am Kreuz gestorben für mich, damit ich ewig leben kann. Das hat mir eine neue Gemeinschaft mit Gott gegeben und es hat mir eine neue Gemeinschaft mit den Menschen um mich herum gegeben. Ich denke, dass dieser Aspekt in unserer sehr individualisierten Gesellschaft, die immer mehr sich in diese Richtung entwickelt, dass dieser Aspekt der Gemeinschaft vom Abendmahl immer weiter abhanden kommt. Aber es ist ein ziemlich wichtiger Aspekt. Wenn wir uns an diese Problematik bei den Korinthern kurz erinnern, sehen wir ein Muster von dem, was wir später als unwürdig des Abendmahls erkennen werden. Die Korinther waren selbstsüchtig. Sie hatten Parteiungen unter sich, sie hatten Zügellosigkeit und es gab Gleichgültigkeit in ihrer Mitte. Es kamen Leute zum Abendmahl. Zu diesem ganzen Brotbrechen hatte ich ja vorher gesagt, es war nicht nur das Abendmahl, sondern es war auch das Essen drumherum. Sie kamen zu diesem Teil nicht, weil sie Gott anbeten wollten. Sie kamen zu diesem Teil, um zu essen, um sich ihren Bauch vollzuschlagen. Die Anbetung und das Abendmahl und alles, was danach kam, das war ihnen nicht so wichtig. Es ging nur um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse. Andere mussten für sie da sein, andere durften für sie kochen und sie durften kommen und durften essen, so viel sie wollten. Es war keine Liebe für andere da, es war pure Selbstsucht. Es kamen aber auch Leute, die sich als besser und geistlicher als andere dachten und dort vorkamen und versuchten, andere Menschen zu sich zu rufen und sagen, ja, wenn ihr meinen Wegen folgt, dann seid ihr noch geistlicher unterwegs. Es kamen auch Leute in die Gemeinde, um mit anderen zu streiten. Das brachte diese Spaltungen und Parteiungen hervor. Es gab Leute dort, die zum Abendmahl kamen mit einem kritischen Geist, die einfach in ihrer Natur her einen kritischen Geist haben und ihn pflegten, bei denen Dankbarkeit und Ermutigung wirklich eine Seltenheit war, die durch ihr Alleswisserei und Besserwisserei die Gemeinde, die Gemeinschaft der Gemeinde aufs Spiel setzten. Und es kamen Leute, die wirklich in ihrem Leben einfach unbußfertig waren, die ihre zerstörerischen Sünden in die Gemeinde brachten und da auch die Gemeinschaft in Frage stellten. All diese Dinge, die wir gerade gehört haben, die wir hier bei den Korinthern in 1. Korinther 11 sehen, all diese Dinge machen einen Menschen des Abendmahls unwürdig. Das ist, was Paulus meint mit unwürdig. Es ist extreme Selbstsucht, es ist Unbußfertigkeit im Herzen, weil es das krasse Gegenstück ist zu dem, was Jesus in uns bewirken möchte. Es ist das krasse Gegenstück von dem, was Christus selber ausmacht in seiner Gesinnung, der sich selbst hingegeben hat für andere. Und interessanterweise ist das auch der Teil, den Johannes beleuchtet. Ich habe vorher gesagt, dass es drei Evangelien gibt, die uns die Details des Abendmahls beschreiben. Das ist Markus, Matthäus und Lukas. Und Johannes spricht auch über das Abendmahl, aber er zeigt einen anderen Aspekt des Abendmahls auf. Ich möchte, dass wir das kurz zusammen lesen, Johannes 13, Vers 2 bis 5. Und achtet mal darauf, auf was hier Johannes achtet. Und das hat genau etwas mit diesem Punkt zu tun, den ich hier gerade mache. Johannes 13, Vers 2 bis 5. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesu wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf. Welches Mahl ist das? Das ist das Abendmahl. Legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Und nachdem nun Petrus schon wieder Jesus korrigieren wollte, fasste Jesus seine Tat für seine Jünger zusammen, damit sie es verstanden, was er hier tat, und damit sie nie vergessen würden, um was es hier eigentlich geht. Vers 14. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen. Wann hat Jesus diese Aussage gemacht? In welchem Kontext? Im Kontext vom Abendmahl. Johannes fokussiert uns beim Abendmahl auf dieses Einander, auf diese Gemeinschaft der Gläubigen, dass wir füreinander da sind, dass wir die Gesinnung Christi haben sollen, die genau diese ist, der sich als nicht zu gut beachtete, um für andere da zu sein. Und deswegen ist Egoismus und Selbstsucht so ein krasses Problem beim Abendmahl. Das ist genau das Gegenstück von dem, was das Abendmahl aussagen wird. Jesus gab den Jüngern am Abendmahl nicht nur die Erinnerung an das Kreuz, sondern auch eine Erinnerung daran, was das Kreuz in den Menschen eigentlich erreichen möchte und ändern möchte. Und das ist nämlich Selbstlosigkeit und Hingabe. Wahre Gemeinschaft. Selbstlose Liebe. Und das Abendmahl gibt uns dann jedes Mal aufs Neue die Gelegenheit, um über diese beziehungsstörenden Sünden in unserem Leben, die sicherlich vorhanden sind, wirklich echte, wahre Buße zu tun. Weil wir daran erinnert werden, dass Jesus durch sein Blut am Kreuz genau das erkauft hat. Genau dafür gestorben ist. Und wir diese Dinge nicht einfach in unserem Leben laufen lassen können und denken, es ist schon irgendwie in Ordnung. Sondern dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Damit wir nicht mehr selbstsüchtig sind, nicht mehr nur an uns denken und nicht mehr unsere eigenen Wege gehen und alle anderen müssen damit klarkommen. Sondern damit wir genauso in die Gesinnung Jesu Christi verändert werden, Stück für Stück. Also wenn du am Abendmahl teilnimmst und du merkst, dass das in deinem Leben gerade stattfindet, dann tu wahre Buße vor dem Herrn. Und wenn du wahre Buße vor dem Herrn getan hast dafür, dann geh zu den Menschen, die du verletzt hast, und frag sie auch um Vergebung, damit die Beziehung wiederhergestellt wird. Das bringt mich dann zum fünften Punkt und unserer letzten Eigenschaft. Und das ist, das Abendmahl ist auch ein Bundesausweis. Ein Bundesausweis. Hierzu lesen wir aus dem Markus-Evangelium in Kapitel 14. Markus Kapitel 14, Verse 22 bis 24. Und somit haben wir nun auch alle Stellen berührt, die über das Abendmahl sprechen. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Das Abendmahl ist somit ein Merkmal des neuen Bundes. Der alte Bund ist mit Jesu Kommen und Tod am Kreuz und Auferstehen in Vergangenheit geraten und somit auch die dazugehörigen Merkmale, wie zum Beispiel das Passafest, von dem wir gerade gehört haben, aber auch die Beschneidung, glücklicherweise. All die Feste, die auch dazugehören und Auszeichnungen. Der alte Bund ist mit dem Tod Jesu erledigt und in einen neuen Bund überführt worden. Wenn wir also das Abendmahl zu uns nehmen, dann weisen wir uns als Bürger des neuen Bundes aus. Das ist ein Merkmal des neuen Bundes, das Abendmahl. Das gab es vorher nicht, das gab es nur mit diesem neuen Bund in Jesus. Nachdem wir dann unsere Gemeinschaft mit dem Herrn und die Gemeinschaft miteinander und unsere Einheit im Glauben zelebriert haben, dann verstehen wir, dass wir auch mit diesen Menschen, mit denen wir hier gerade zusammen Gemeinschaft hatten, für alle Ewigkeit verbunden sein werden. Diese Menschen, mit denen wir hier das Brot brechen und den Kelch teilen, das sind die Menschen, die wir für alle Ewigkeiten sehen werden. Und so erinnert uns das Abendmahl eben auch an eine noch ausstehende Zukunft. Wir feiern dieses Abendmahlsfest, bis der Herr wiederkommt, hat Paulus geschrieben. Es ist eine Erinnerung daran, dass es ein Ende geben wird. Es ist eine Erinnerung daran, dass es eine Ewigkeit geben wird, auf die wir alle zusteuern und auf die wir uns auch freuen wollen. Aber dieser Ausweis, dieser Bundesausweis erinnert uns eben auch daran, dass wir begnadigt wurden und dass wir geliebt sind. Im alten Bund ging es nämlich um das Einhalten von Geboten. Ja, du musstest die ganzen Gebote, die Gott gegeben hatte, die musstest du einhalten. Das konntest du natürlich nicht. Und das war auch ein Anzeichen davon, dass es letztendlich dem Menschen unmöglich sein wird, um Gott zu gefallen. Und im neuen Bund ist das nun aufgehoben. Im neuen Bund geht es nämlich um Jesu fertiges Werk am Kreuz. Du musst dafür nichts mehr tun. Jesus hat es getan für dich. Du musst es nur noch im Glauben annehmen. Und das ist, was dieser alte Bund aufzeigt. Er zeigt die Unfähigkeit der Menschen auf. Und der neue Bund zeigt die Fähigkeit Gottes auf. Es ist ein Bund der Gnade. Es ist ein Bund der Liebe, an den wir uns immer erinnern wollen. Und das sind kurz angerissen die 5 Eigenschaften vom Abendmahl. Nun, ich habe es vorher zu Christian auch schon gesagt, wenn man sich diesem Thema widmet, könnte man wirklich mindestens 2, 3 solcher Predigten nehmen und wirklich tiefer in all diese einzelnen Teile reingehen. Das ist wirklich nur ein grober Umriss. Aber es sind die Eigenschaften, die uns daran erinnern sollen, was das Abendmahl ist und wie wichtig es in unserem Leben sein sollte. Nachdem wir jetzt aber das ein bisschen besser verstanden haben, wollen wir uns noch ein paar praktische Gedanken widmen. Und das ist der zweite Punkt von unserer Serie heute. Wir haben das Was vom Abendmahl angeschaut und wir schauen uns nun das Wer vom Abendmahl an. Wer hält das Abendmahl? Wer ist Teil davon? Wer darf daran teilnehmen? Nun, vielleicht habt ihr es euch schon gedacht, durch die ganzen Stellen, die wir gerade gelesen haben und durch die Dinge, die wir gesagt haben, das Abendmahl ist für gläubige Menschen da. Das ist, was wir in den Evangelien gesehen haben, das ist, was wir in der Apostelgeschichte gesehen haben, das ist, was wir in Korinther gesehen haben. Gläubige Menschen halten das Abendmahl. Wir haben uns aber auch gerade die Eigenschaften vom Abendmahl angeschaut und kommen dadurch zum gleichen Schluss und sagen, diese Eigenschaften vom Abendmahl können nur Gläubige halten. Und sie können nur Gläubige können das zelebrieren. Kein Ungläubiger kann Gottes Vergebung danken. Kein Ungläubiger kann sich an seine Errettung erinnern. Kein Ungläubiger kann seinen Glauben stärken lassen, denn der ist nicht vorhanden. Ein Ungläubiger ist auch nicht Teil einer neuen Gemeinschaft, weder mit Gott noch mit den Menschen um sich herum. Das Abendmahl ist keine besinnliche Gemeindeveranstaltung, die vielleicht wie ein Weihnachtsfest gefeiert werden kann, ja, wo viele Menschen kommen, die auch nicht an Jesus glauben, die einfach die Lichter mögen und die Kinder, die da singen und die schöne Zeit und die Plätzchen und den Kaffee und alles Mögliche. Das ist nicht das Abendmahl. Es ist nicht dafür da, um Kuscheligkeit und Schönheit zu vermitteln. Wieso? Weil das Abendmahl ein blutiges, leeres Kreuz im Zentrum hat. Und das verstehen nur Menschen, die wissen, dass sie an diesem Kreuz hätten hängen müssen, es aber nicht taten, sondern dass Jesus für sie ans Kreuz gegangen ist. Wer das noch nicht verstanden hat, wer das nicht in seinem Herzen hat, wer dies nicht als Realität hat, für den ist das Abendmahl leer. Wenn die Gemeinde das Abendmahl hält, dann sollte es den Ungläubigen, der vielleicht auch Teil von dem Gottesdienst ist, es sollte ihnen nicht eine schöne Zeit geben, sondern es sollte ihn im Gegenteil beunruhigen. Es sollte ihn beunruhigen, weil er versteht, hier geht es um etwas, um eine Realität, die noch nicht meine ist. Diese Menschen, die am Abendmahl teilnehmen, das sind die Menschen, die von Gott beschützt werden vor seinem kommenden Gericht, die eine ewige und feste Hoffnung haben auf seine Wiederkunft, die ich aber nicht habe. Das sollte mich als Ungläubiger doch ziemlich beunruhigen. Und in dem Sinne verkündigen wir durch das Halten vom Abendmahl auch das Evangelium, weil wir die anderen Menschen um uns herum daran erinnern. Hier geht es um das fertige Werk Christi am Kreuz, das für uns gegeben wurde. Ist es für dich gegeben worden? Bist du Teil davon? Wenn nicht, dann komm. Es ist einfach Glaube. Paulus warnt in 1. Korinther 11 die Korinther davor, das Mahl unwürdig zu sich zu nehmen. Zu dem kommen wir gleich. Ein Ungläubiger wird das Mahl aber unwürdig zu sich nehmen, weil nichts von dem, was das Abendmahl ausmacht, für ihn irgendeine Relevanz hat und somit er dieses Ganze eigentlich als Witz darstellt. Der zweite Punkt, den wir machen müssen, es ist nicht nur für Gläubige und nicht für Ungläubige, sondern es ist auch nur für bußfertige Gläubige gedacht. Ich hatte das vorher kurz schon gesagt, das ist, was wir in 1. Korinther 11 deutlich sehen. Paulus spricht in 1. Korinther 11 nämlich nicht Ungläubige an, sondern er spricht Menschen an, die von sich behaupten, gläubig zu sein. Hört mal kurz zu. 1. Korinther 11, Vers 27 bis 29. Da spricht Paulus eine ziemlich deutliche Warnung aus. Und er sagt, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst. Und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Wie gesagt, hier ging es um Menschen, die in reiner Selbstsucht und ohne bußfertig wirklich zum Mahl der Gemeinschaft zu kommen. Hier ging es um solche, die wirklich nur an sich dachten und sie waren für sich die Nächsten. Das war die unwürdige Einstellung, die hier Paulus beschreibt. Wer also von euch hier in unbußfertiger Sünde lebt, wer die Gemeinschaft durch seine Aktivitäten und durch seine Worte spaltet, wer das Mahl des Herrn durch Gleichgültigkeit verachtet, wer lieb und gnadenlos in Beziehungen zwischen Geschwistern im Herrn bleibt und ist, der ist des Mahles unwürdig und er sollte sich für diese Zeit erstmal enthalten, bis er wirklich echte Buße vor Gott getan hat. Und die Warnung von Paulus hier ist wirklich ernst. Wir sprechen sie auch jedes Mal beim Abendmahl aus, aber sie ist wirklich ernst. Hört sie nochmal an. 1. Korinther 11, 30 bis 32. Deshalb, weil es Menschen gibt, die trotzdem, dass sie unbußfertig sind und trotzdem, dass sie so selbstsüchtig sind, am Abendmahl teilnehmen, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Das ist ein Euphemismus für den Tod. Denn wenn wir uns selbst richteten, würden wir nicht gerichtet werden. Also wenn wir danach schauen würden, wer wir wirklich sind und wo unsere Probleme sind, dann würde Gott uns nicht richten müssen. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, damit wir nicht samt der Welt verurteilt werden. Was macht Gott hier? Gott hat hier offensichtlich einige Gläubige frühzeitig zu sich nach Hause beordert, damit sie sich hier auf dieser Welt die Ewigkeit für sich selber und für andere nicht weiter verderben. Er hat sie also rausgezogen, bevor sie weiter in Unbußfertigkeit vorangeschritten sind. Weil Gott es wichtig ist, dass die Menschen in Heiligung wachsen. Und wer sich so störrisch stellt, dass er nicht wachsen möchte, aber trotzdem im Glauben ist und immer weitergeht und immer einfach weiter blind voranschreitet, den nimmt Gott auch zu sich. Nun, wir wollen natürlich alle gerne beim Herrn sein. Und wir würden auch gerne früher beim Herrn sein als später. Aber lass mich dir das sagen, so möchtest du nicht nach Hause kommen. Das ist die falsche Art und Weise. Diese Begrenzung zum Abendmahl gilt auch übrigens für Menschen, welche unter Gemeindezucht stehen. Weil es bei ihnen im Moment nicht ersichtlich ist, ob sie wirklich und echt im Glauben sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, weil sie eben die Gemeinschaft nicht wiederhergestellt haben. Sie sind unbußfertig über ihre Sünde. Es ist noch nicht geklärt worden. Das macht sie auch unwürdig des Abendmahls. Aber bevor wir jetzt zum Schluss von diesem Punkt kommen, möchte ich euch noch zwei Dinge erklären. Erstens, und das ist eine wichtige Sache, Sünde qualifiziert dich für das Mahl. Es disqualifiziert dich nicht. Das ist die populäre Meinung, die wir ab und zu mal einhergehen. Wir denken manchmal, dass wir so sündhaft sind, dass wir so schlecht dran sind in unserem Leben. Wir sehen so viele Sünden in unserem Leben, dass wir denken, ich bin des Abendmahls gar nicht würdig, ich darf daran gar nicht teilnehmen. Aber das ist eine Lüge Satans. Wenn ich wirklich gebrochen bin über meine Sünde, wenn ich wirklich weiß, wie schlimm ich wirklich bin in meinem Herzen, genau das qualifiziert mich, am Abendmahl teilzunehmen. Weil das Abendmahl mir aufzeigt, dass ich niemals würdig war, vor Gott zu stehen. Und ich es werde niemals schaffen werde, vor Gott zu stehen, in meiner eigenen Kraft. Aber Gott hat alles in meinem Leben ein einziges Mal gemacht. Christus starb für Sünder, von denen ich der Größte bin. Manch einer denkt aber, er müsste sich irgendwie selber kasteien, indem er dann nicht am Abendmahl teilnimmt und sagt, ach, ich bin so schlimm, ich muss erst mal besser werden. Grundsätzlich stimmt das nicht. Es stimmt nur dann, wenn du wirklich weißt, wenn du wirklich gerade erkannt hast und wenn du wirklich siehst, dass du gegenüber anderen Menschen unbußfertig lebst, dann solltest du dich enthalten. Der Punkt der Würdigkeit ist deine Bußfertigkeit. Bist du bußfertig über deine Sünde oder bist du nicht bußfertig über deine Sünde? Dann der zweite Punkt, den wir noch besprechen müssen, ist die Gäste, die zu uns in die Gemeinde kommen. Wir erwarten von ihnen kein Zeugnis über ihren Seelenzustand von anderen Gemeinden. Wenn jemand in die Gemeinde kommt und sich als Christ bekennt, dann darf er am Abendmahl teilnehmen. Wir überlassen aber die Prüfung der Person selber, denn diese Person muss auch selber vor Gott stehen und Gott wird diese Person richten, nicht wir. Aber wir sprechen trotzdem immer wieder aufs Neue die Warnungen aus 1. Korinther 11 aus und machen den Besuchern deutlich, dass sie sich selber Schaden zufügen, wenn sie entweder aus Unglauben oder in einem unbußfertigen Zustand am Abendmahl teilnehmen. Also nicht perfektes Kind, bußfertiges Kind Gottes. Komm, trink und iss und nimm teil am Abendmahl. Und gedenke und bete an und lass die Gnade dich zur wahren Veränderung treiben, die dich jedes Mal am Abendmahl daran erinnert. Das bringt uns nun zum letzten und zum dritten Punkt. Wie halten wir denn das Abendmahl hier in der Ecksteingemeinde ab? Nun, wir halten es so ab, wie wir es halten, weil wir wissen, dass es keine direkte Anweisung auch gibt zu dem Wie, auf die Art und Weise, wie wir es machen sollen oder die Frequenz des Abendmahls. In diesen Dingen gibt es Freiheit, die Gott uns gegeben hat. Aber die Art und Weise, wie wir das Abendmahl abhalten und mit der Frequenz, wie wir es abhalten, das hat etwas mit den Eigenschaften zu tun, die wir gerade gehört haben. Der Rest ist wirklich Präferenz. Erstens, wir halten das Abendmahl hier bei der Ecksteingemeinde einmal im Monat ab. Wir machen das, weil es für uns wichtig ist, dass es eine regelmäßige Zusammenkunft ist, eine regelmäßige Gemeinschaft ist. Und wir machen es auch so, dass es regelmäßig an den gleichen Zeiten ist, immer der erste Sonntag. Wir versuchen es meistens in der Regel am ersten Sonntag im Monat zu machen, damit wir uns auch selber darauf vorbereiten können, damit wir wissen, das ist eine Zeit, in der ich vielleicht vorher noch vor dem Herrn Buße tun sollte. Zweitens halten wir das Abendmahl während des Gottesdienstes ab. Und das ist ein Punkt, den wir machen, damit wir auch wissen, dass das Abendmahl ist Teil unserer Anbetung Gottes und Teil unserer Einheit als Gemeinde. Das unterstützt beides. Wir wollen damit sicher gehen, dass auch diejenigen dabei sein können, die vielleicht sonst Schwierigkeiten hätten, vorher oder nachher zu kommen. Drittens halten wir das Mahl im Gemeinschaftssinn ab. Wie wir gerade vorher gehört haben, wir glauben, dass das Abendmahl wirklich einen Gemeinschaftsaspekt auch darstellt. Und wir führen es dann so durch, dass wir den Teilhabern ermöglichen, zusammen zu beten. Und auch zusammen oder in Pärchen das Mahl einzunehmen, damit sie diese Gemeinschaft auch wirklich zelebrieren können und zusammen Gott loben können. Mit diesem Ziel im Auge gibt es bei uns mehrere Stationen, an denen Leute hingehen können, sich die Elemente nehmen können und teilnehmen können und auch mit anderen zusammen dann beten können. Und wir untermalen diesen Teil dann des Gottesdienstes auch mit instrumentaler Musik. Instrumental auf der einen Seite, weil wir die Menschen nicht ablenken wollen durch Worte und durch Vorträge. Musik auf der anderen Seite, weil wir eine Umgebung schaffen wollen, auf der sich Leute auch konzentrieren können und in Besinnlichkeit, in Ruhe kommen können. Viertens wollen wir es den Gläubigen möglich machen, sich erinnern zu können. Und deshalb räumen wir dem Abendmahl teil eine relativ große Zeit in dem Gottesdienst ein, in dem sich Teilnehmer nicht gedrängt fühlen, um vor Gott zur Ruhe zu kommen, um ihn anzubeten. Und da ist die Musik zum Beispiel angewiesen, so lange instrumental zu spielen, bis wirklich der Letzte sich auch wieder zurückgesetzt hat. Fünftens wollen wir auch kein Stolperstein sein. Wir verstehen auch, dass es Gläubige gibt, die in der Vergangenheit oder in ihrer Familie negative Erfahrungen zum Beispiel mit Alkohol gemacht haben. Und wir sind davon überzeugt, dass der Wein, von dem es hier gesprochen wird im Neuen Testament, dass es alkoholhaltiges Getränk war und dass wir als Christen kein Generalverbot von Alkohol haben. Aber um gewissen Geschwistern keinen Stolperstein in den Weg zu legen, gibt es auch eine Station, wo nur Saft gegeben wird. Und wir bitten natürlich aber auch diejenigen dann um Verständnis, dass es eine andere Station mit Wein gibt. Sechstens wollen wir, dass gemeinsames Gebet stattfindet. Wie schon vorher gesagt, Gemeinschaft ist ein wichtiger Aspekt und Teil von dem ist, dass wir wirklich ins Gebet vor dem Herrn gehen und dass wir das auch vielleicht so gut wie möglich zusammen machen können, um zusammen zu beten, um das zu erreichen, was wir von dem wir vorher gelesen haben. Und letztens wollen wir, dass auch wirklich wahre Buße in unseren Herzen stattfindet. Das können wir natürlich nicht erzeugen. Das können wir nicht als Leitung, das kann die Musik nicht. Das kann nur der Heilige Geist in den Menschen machen, durch die Erinnerung, was Gott an dir am Kreuz getan hat. Und deswegen erinnern wir auch immer wieder aufs Neue beim Abendmahl uns und alle, die in der Gemeinde sind, daran, weshalb wir das Abendmahl einnehmen und zu welchem Zweck und auch die Warnungen, von denen wir gerade gehört haben in 1. Korinther 11, dass es keine leichte Sache ist, dass es nicht nur etwas ist, was wir tun, wie vielleicht Gemeindekaffee oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich ein wichtiger Aspekt, den Gott der Gemeinde geschenkt hat. Zum Abschluss, das Abendmahl ist ein Gnadengeschenk an die Gemeinde. Es ist ein Gnadengeschenk an dich und an mich. Es ist auf eine Art wie ein Selbstreinigungsprozess für die Gemeinde, bei der die Mitglieder ihre Gemeinschaft gegenüber Gott und gegenüber einander neu ausrichten können. Also lasst uns diese wichtige Feier nicht unwürdig und mit unbußfertigem Herzen oder in Gleichgültigkeit abspulen. Lasst uns das Brot von dem Herrn wirklich würdig brechen, indem wir in voller Abhängigkeit und wirklicher Dankbarkeit vor ihn treten und mit dem Ziel, wahrhafte Buße zu tun und so die Gemeinschaft der Heiligen und Gemeinschaft mit Gott zu bestätigen. Amen. Lass uns noch zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir für die Zeit, die wir zusammen hatten. Wir danken dir, Herr, für die Zeit in deinem Wort. Danken dir, Herr, für diese Sicht auf die Dinge, die wir hier tun, auf dein Abendmahl, das du eingesetzt hast, Herr, damit wir daran erinnert werden, wie gnädig, wie gütig, wie groß du doch bist, Herr, und was für eine Gnade wir auch in der Gemeinschaft haben, die du uns mit den Geschwistern geschenkt hast, Herr. Danke, Herr, dass wir daran erinnert werden, Herr, dass wir es niemals hätten schaffen können, dir würdig zu sein, Herr, sondern dass unsere Würdigkeit alleine nur durch dich kommt. Und hilf uns, Herr, dass diese Liebe, die du uns gezeigt hast, diese Liebe, die uns auch zum Kreuz getrieben hat, dass diese auch unser Herzen verändert, Herr, sodass wir in der Gemeinschaft mit den Menschen um uns herum auch wirklich diese gleiche Liebe ausleben lernen und dass wir gedemütigt, Herr, vor dir stehen, in Abhängigkeit von dir leben und einfach dich loben und dich preisen für alles das, was du durch unserem Leben und in unserem Leben getan hast, Herr. In deinem Namen möchten wir dich bitten, dass du uns eine Sicht auf dich auch gibst, Herr, für die restliche Zeit und dass du uns wahre Anbetung und wahre Buße schenkst, Herr, auch im Abendmahl. In deinem Namen. Amen.